Hallo Ole.
Hallo Simon, Hallöchen, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich bin ganz gespannt. Heute ist wieder Sonntag und das bedeutet in meinen Augen, dass du heute wieder Pilze sammeln warst.
Ich war tatsächlich Pilze sammeln.
Wirklich?
Ja, wir haben einen unfassbaren Pilzespot gefunden. Und zwar am Bahnhof, so ist so Erde aufgeschüttet und da wachsen ein paar Birken an diesem
Ja.
Hang. Und an diesem Bahnhofshang mit den Birken. Wir haben den ganzen Korb voll. Das ist total geil.
Crazy.
Also viele Birkenpilze offensichtlich.
Ja.
Und ja, Steinpilze nicht, die wurden schon gepflückt. Aber ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall viele schöne Pilze. Wenn wir die Aufnahme hier beendet haben, werde ich auch sofort in die Küche und die Pilze fertig putzen und dann Pilzpfanne machen.
Na, ich sag mal so, der frühe Ole sammelt den Pilz und auch den
Ja,
Steinpilz.
ja, auf jeden Fall ein bisschen früher, ein bisschen spät dran, aber es ist ein gutes Jahr.
Okay, sehr gut. Ja, ich freue mich. Hast du ein schönes Thema mitgebracht?
Ich habe eins mitgebracht, aber ich glaube, du bist dran, oder? Wir hatten.
Nee,
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 war
nee.
ich
In der
letztes Mal
letzten
zuerst?
Folge war, in der letzten
Nee, letztes
Folge
Mal
war
war
ich
ich zuerst.
zuerst.
Du zuerst, stimmt,
Ja.
ja. Genau.
Gut, dann habe ich aber davor vielleicht noch, ich habe in der letzten Folge viel über Flair gesprochen. Und ich wollte nur bemerken, ich finde das sehr lustig, dass Flair anscheinend zeitgleich mit uns einen Podcast gestartet hat.
Oh.
Und
Ist er auf
also,
uns aufmerksam geworden? Hat er sofort besprochen? Was?
nee, das will ich jetzt nicht sagen. Aber ich würde halt einfach sagen, great minds think alike.
Ich weiß noch nicht mal, ob ich das so stehen lassen kann, aber
Nee, nein. Wir
hast du den
distanzieren
Podcast
uns.
angehört mit Flair?
Nein. Ich bin.
Das hatte jetzt schon sowas.
Ich
Na,
möchte
na,
mir Flair
nein,
nicht, mich
nein.
mit Flair nicht gemein machen.
Ja.
Ne, keine Ahnung, vielleicht sind wir ja bald irgendwie eines Tages Gast bei ihm im Podcast oder so.
Ich möchte es nicht hoffen.
Okay, gut. Dann hätten wir auch das.
Du schau mal, ich habe in 8 Tagen meine finale Buchabgabe.
Ja.
Deswegen war ich in der letzten Zeit sehr viel damit beschäftigt zu schreiben. Und deswegen habe ich mir über Schreiben Gedanken gemacht. Und
Ja.
deswegen würde ich heute mit dir gerne übers Schreiben sprechen.
Toll, ich freue mich.
Weil ich habe ja erstmal angefangen zu schreiben, weil ich viel gelesen habe. Einfach weil die Gedanken, die ich mir so gemacht habe, immer dichter wurden. Ich habe ja nie irgendwie Romane oder so etwas geschrieben, also keine Geschichten, sondern wirklich habe gemerkt, ich muss anfangen, das, worüber ich mir Gedanken mache, irgendwie zu Papier zu bringen, damit es meinem Kopf draußen ist. Und so hat sich das immer mehr ergeben, dass ich angefangen habe, ja, Notizen zu schreiben. Aus Notizen wurden kurze Abhandlungen, aus Abhandlungen wurden Kapitel, aus Kapitel wurden Bücher. Und genau, mein zweites Buch kommt ja eben im März dann so raus. Und ja, Schreiben ist mittlerweile ein fester Bestandteil von meinem Leben geworden. Also ich schreibe jeden Tag und das ist mir auch wichtig, dass ich da dranbleibe. Und es ist so wie so eine Routine. Also ich werde ein bisschen nervös, wenn ich nicht schreiben kann jeden Tag. Jetzt nicht so Stephen King-mäßig, dass ich jetzt irgendwie 5 Stunden am Tag durchschreibe, aber einfach so eine gewisse Konstanz zu haben, das ist sehr, sehr wichtig. Und auch wenn ich früher angefangen habe zu schreiben, weil ich viel gelesen habe, würde ich auch heute noch sagen, dass Schreiben immer zuallererst heißt, dass ich lese. Es geht dem Schreiben also voraus. Natürlich bin ich jetzt Sachbuch, also ich schreibe Sachbücher, das heißt, ich brauche da viele Informationen, die muss ich natürlich irgendwo gelesen haben, deswegen gehört das auch zum Schreiben eines Sachbuchs dazu. Aber unabhängig davon, was ich jetzt da lese, finde ich es auch wichtig, Bücher zu lesen, weil sie mir eine Form von Didaktik mitgeben, also wie eigentlich ein Text aufgebaut ist. Deswegen ist es auch unabhängig von den Themen, die ich bearbeite, mir wichtig, immer wieder auch Philosophie zu lesen oder ökonomische Sachbücher. Ich lese gelegentlich Romane oder Lyrik. Gerade bin ich an Schopenhauer dran. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, oh toll, ich muss jetzt unbedingt was über die Erkenntnistheorie von Schopenhauer erfahren oder seine Metaphysik, sondern es ist die Art und Weise, wie er seinen Text aufbaut, der mich interessiert, die Art und Weise, wie er sich Gedanken gemacht hat. Also mir ist es weniger wichtig, was da eigentlich gesagt wird, sondern wie es gesagt wird. Ich möchte einen Text sowohl lesen als auch schreiben, den man halt eben gerne hört, den man gerne liest. Und dann kann man ja nicht anfangen mit so Definition 1, Definition 2, Definition 3 und dann baut man da irgendwie seine Welt zusammen. Das ist ja ein schlechter Stil und ich glaube auch nicht, dass das Schreiben und sich Dinge erzählen oder Informationen vermitteln so funktioniert. Ich meine, ich bin mit einer Modedesignerin zusammen, deswegen denke ich vielleicht auch viel so in diesen Begriffen von Weben, Nähen, Stricken, aber ein Text, und ich glaube, das ist auch ein Bild, was jetzt auch nicht ganz so wahnsinnig neu ist, aber ist für mich wie ein Gewebe. Also
ja,
es ist ja ein erstmal zweidimensionaler Faden, mit dem du anfängst. Oder nee, andersrum. Bei einem Weben ist es so, dass du erstmal einen Webstuhl aufbauen musst. Meinen alten TikTok-Videos war auch immer ein Webstuhl in meinem Hintergrund. Ich weiß nicht, wer das noch weiß, in meinem alten Zimmer.
Ich weiß das noch.
Ja, du weißt das noch. Du kennst ihn ja auch in live und in Farbe. Das war ein richtiges, riesiges Teil. Also bevor man überhaupt anfängt zu weben, einen Text zu weben, muss man erstmal das Gerüst bauen. Also in diesem Falle einen Webstuhl. Das das braucht sehr viel Feinarbeit und Tuning, damit das alles dann steht. Und dann fängt das ja an mit einem Faden, der gesponnen wird. Und der Faden ist ja zweidimensional. Also wie ein Satz, der hat einen Anfang und ein Ende, der wird von links nach rechts gelesen. Und die Kunst besteht darin, wie man diesen Faden so hin und her führen kann, dass er ein dichtes Gewebe ergibt, was trägt und vielleicht ein Muster oder eine Textur entwickelt, die einen irgendwie anregt und stimuliert, wo irgendwas passiert. Das heißt, für mich ist das Schreiben ganz ähnlich. Ich fange erstmal so ganz handwerklich an mit dem Gerüst und recherchiere halt Muster, dann fange ich an, das irgendwie aufzubauen, und dann schreibe ich so die ersten Sätze wie ein Faden, den ich so durch den Webrahmen ziehe, und plötzlich entsteht was und es bekommt so eine gewisse Richtung. Da habe ich noch überhaupt nichts definiert. Ich finde, beim Schreiben ist es wichtig, erstmal in so eine grobe Richtung zu stoßen. Und wenn die Leute da angekommen sind und man merkt, ah, darum geht es, ah, da möchte ich ungefähr hin, dann kann man erst anfangen, die Begriffe, die man verwendet, zu schärfen. Also ich glaube, so Begriffsdefinitionen zum Beispiel setze ich lieber in die Mitte eines Textes und dann wieder mit den geschärften Definitionen, die aber erstmal aus diesem richtungslosen Gewebe erwachsen, dann reinzugehen und wirklich nochmal nachzuschärfen. Also ja, egal, da kann ich lange drüber reden, aber ich will einfach damit sagen, dass Lesen und diese Vorbereitung immer dem Schreiben vorausgeht. Und für mich bedeutet Lesen grundsätzlich erstmal nur zuzuhören. Und das ist was, was ich allgemein auch schätze, wenn ich schreibe. Wenn ich schreibe, muss ich lesen, und wenn ich lese, muss ich zuhören. Das ist so eine ganz, das klingt irgendwie so sehr einfach, aber ich glaube, es ist wichtig, sich immer wieder zu vergewissern, dass das Zuhören eine total wichtige und große Kunst ist. Ich habe jetzt letztens ein sehr langes Telefonat, auch mitten in der Nacht irgendwie, geführt mit Wolfgang M. Schmidt, den wir beide auch kennen, verehrter Podcast-Kollege. Und wir haben über Michel Friedmann gesprochen. Also Michel Friedmann ist ja, war ja lange Vorsitzender vom Zentralrat der Juden, ist Publizist, Lyriker, Moderator, Talkmaster, studierter Jurist, also offenkundig ein hochgradig intelligenter Mann. Und ja, der war mit Wolfgang zusammen auf einem Panel und die haben da irgendwie gesprochen. Und also wir wissen auch alle, dass Michel Friedmann ein krasser Narzisst ist, also er hört sich auch wahnsinnig gerne selber reden. Aber Wolfgang meinte so, es war so, so ein bisschen grotesk, jemandem zuzusehen, der offensichtlich sehr viel in seinem Leben gelesen hat und auch sehr viel weiß und es auch sehr gut verarbeiten kann, aber verlernt hat zuzuhören. Der einfach überhaupt nicht mehr zuhört und einfach nur noch redet. Und alles, was ihm entgegengebracht wird, wird nur immer verarbeitet, um seinem Weltbild, seiner Meinung zu entsprechen. Also er kann sich überhaupt nicht mehr einlassen auf die Meinung von anderen Leuten. Und ein ähnliches Bild sehe ich zum Beispiel bei so Ulf Poschardt, das ist ja deine Lieblingshassfigur. Ich meine, der ist Herausgeber von jetzt seit letztem Jahr von der Welt, von Politico und von Business Insider, also alles eben Springer-Medien. Aber der hat ja mal eine Doktorarbeit über DJ-Kultur verfasst.
Eine Doktorarbeit, die du mir geschenkt hast.
Die ich dir geschenkt habe.
In Buchversion.
Kamst du mal dazu, dich zu lesen oder reinzublättern?
Ja, ich habe mal so die ersten Seiten gelesen. Also es ist eine... Ich habe mir auch vorgenommen, ich werde das noch komplett lesen.
Mhm.
Ich habe mir als nächstes Buch, ich habe ja so gut wie alle Bücher von ihm bei mir hier, das wissen viele nicht. Ich bin wirklich, würde ich sagen, so eine, ich will nicht sagen Hyperfixation, aber von allen Rechten ist in Deutschland Ulf Poschardt, glaube ich, die Person, auf die ich die meiste Aufmerksamkeit bisher verschwendet habe.
Und
ich sage wirklich verschwendet, weil...
Und das finde ich ja wirklich faszinierend, weil ich finde es wirklich verschwendet, weil, also für mich ist Ulf Poschardt ein unfassbar langweiliger Schwätzer. Also im Sinne von... Er redet wahnsinnig viel und er ist auch super klug. Er ist ja offensichtlich intelligent, aber er ist einfach langweilig, weil er keinen originellen Gedanken hervorbringt. Keinen. Er kann immer nur reagieren und sich abreagieren und sich aufregen, der bringt aber überhaupt nichts hervor, ist einfach nur die totale Abrissbirne und glaubt dann damit, die Sicht frei zu machen, also so irgendetwas wie Freiheit zu schaffen, indem er alles abreißt, was sich ihm in den Weg stellt. Ich kann daran nichts originell finden.
Also ich finde auch nicht unbedingt ihn oder seine Gedanken originell und interessant, sondern eher, was er halt repräsentiert. Also dass er, würde ich sagen, schon in gewisser Weise die intellektuelle Speerspitze der deutschen Rechten oder Rechtslibertären verkörpert. Und das ist ein unfassbares Armutszeugnis für die rechte Szene, dass so jemand quasi die intellektuelle Galionsfigur ist. Aber ich denke mir da halt immer so, irgendwie unter den Blinden ist der einäugige König. Also jemand, der halt einfach ein paar Bücher irgendwie hingeschrieben bekommt, der zählt dann halt als Intellektueller. Und ich habe jetzt so, ich habe vier Bücher von ihm hier, also seine Dissertation, das Buch namens Cool, das werde ich als nächstes lesen, weil da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, wie so ein politischer Begriff von Coolness eigentlich aussehen kann. Und mich interessiert dann doch irgendwie, was so ein Rechts, in Anführungszeichen, Intellektueller darüber zu sagen hat, was seine Version von Coolness eigentlich ist. Und dann habe ich das Buch Mündig hier. Das habe ich gelesen. Also es geht um so seinen Begriff von irgendwie Mündigkeit. Also was ein mündiger Bürger ist. Und es ist so, er beschreibt einfach ganz viel, was ihm so gefällt, und das definiert er dann halt als mündig. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das Buch über Coolness wird genauso, dass er einfach ganz vage beschreibt, was ihn so interessiert und gefällt. Zum Beispiel irgendwie Formel-1-Rennfahrer findet er ganz cool, weil so die fahren schnell und die leben irgendwie so auf der Kante, weil die können das Auto ja noch kontrollieren, aber fast nicht mehr, und das ist irgendwie interessant. Und das bedeutet dann irgendwie Mündigkeit. Also er nimmt irgendwie einen Begriff, zum Beispiel jetzt mündig, und nimmt dann irgendwelche Konzepte, die er halt cool findet, und dann sind die halt ein Zeichen von Mündigkeit. Und sein neuestes Werk Shitbürgertum habe ich natürlich auch gelesen. Da habe ich auch ein Review-Video auf meinem Kanal gemacht. Und ich habe es neulich gesehen, das Buch kam in einfacher Sprache raus. Und
Shitbürgertum?
Ja, Shitbürgertum.
Nein.
Ja, Shitbürgertum ist in einer neuen Version erschienen, in einfacher Sprache.
Aber wer hat die veranlasst?
Er.
Okay.
Und
das
ich
ist
meine,
sehr
ich
interessant.
Ich könnte natürlich jetzt wirklich eine low-hanging fruit nehmen und sagen, wenn, also.
Du müsstest eigentlich noch ein Review in eigener Sprache, in einfacher Sprache machen.
Naja, Shitbürgertum in einfacher Sprache, wie viel einfacher kann es denn sein?
Ja.
So. Aber ich würde es tatsächlich, also naja, ich werde es wahrscheinlich sowieso lesen, weil ich einfach so morbide neugierig bin. Aber naja. Warte, wo waren wir jetzt nochmal? Ulf Poschardt.
Ja, ich hatte das in dem Zusammenhang gesagt, weil ich das zuhören, so sehe, genau. Das sind so Leute, die sind hauptberuflich Meinungsmacher.
Ja.
Also der ihr Job ist es, immer und allzeit eine Perspektive zu haben und diese anderen zu vermitteln. Und ich glaube, dass diese Eigenschaft, immer eine Meinung zu haben und sie immer hinaus zu besauen, wirklich ein Problem ist auf Dauer, weil du keine originellen Gedanken mehr fassen kannst. Und diese Originalität wäre zum Beispiel ein Buch, das ich mir mal wünschen würde von Ulf Poschardt, weil ich glaube, da würde er sehr schnell ja in schmerzhafte Gefilde vorstoßen, weil es gehört doch dazu, dass du dir eben, um einen originellen Gedanken zu fassen, dich immer wieder auch entfernen musst von dem, was du glaubst, was richtig ist. Also du musst dir eine Haltung auch immer wieder neu erarbeiten. Das heißt, ja, andere Überzeugungen, andere Haltungen dir einfach mal anhören, erstmal, ohne sofort sie abzuurteilen und einzupressen in dein System und zu schauen, was das mit dir macht. Also es braucht auch Momente des Innehaltens, des Zuhören, und es braucht auch Momente des an sich Heranlassens. Und was ich da aber einfach nur sehe, ist so eine Verpanzerung der Monologe, die einfach nur noch irgendwie reagieren, und es kommt aber nichts, es kommt nichts Neues daraus. Also das sind wie Sprechpuppen. Und ich finde das ganz fürchterlich anzuschauen, weil das gleichzeitig ja auch medial offensichtlich relativ erfolgreich ist, weil das Personen sind, auf die man sich inhaltlich verlassen kann. Ich meine, Michel Friedmann, ich gehe jetzt definitiv nicht mit allen seiner politischen Texte, um Gottes Willen, aber der steht mir ja noch näher als Ulf Poschardt. Also mit manchen Sachen bin ich mehr bei Michel Friedmann. Also es ist auch völlig unabhängig davon, ob ich die jetzt politisch mag oder nicht, oder ob ich ihnen zustimme. Aber es langweilt mich so sehr, wenn immer nur ja dasselbe kommt. Und das ist auch was, was mir oft bei so einem linken Denken so ein bisschen gegen den Strich geht. Wenn du da so eine ganz krasse Orthodoxie hast, bei Marx ist das immer so heftig. Und dann muss alles heilig gesprochen werden, was der alte Karl mal irgendwann gesagt hat und oder was er angeblich gemeint haben könnte. Und das muss man dann irgendwie so anpassen und den letzten Briefverkehr mit irgendeinem Otto rauskramen, um zu sagen, ja guck, da gibt's doch ganz deutliche Anzeichen, dass er auch an die Frauen und Schwarzen und weiß Gott wen gedacht hat. Und ich denke mir so, ja, okay, aber weiß ich nicht, seine Geldtheorie ist trotzdem im Großen und Ganzen veraltet und seine Werttheorie ist auch nur ein einzelnes Puzzlestück, was man braucht, um zu verstehen, was wert ist. Und das macht jetzt den nicht unbedingt schlechter, aber da merkt man so eine Heiligenverehrung oder so eine Orthodoxie, die mich irgendwie total abstößt.
Also ich schaue gerade bei, während wir diesen Podcast aufnehmen, schaue ich auf meine gesammelten Marx-Engels-Werke in meinem Bücherregal, die ungefähr 30 Bände oder so. Und kann natürlich sagen, ich lehne diese Orthodoxie auch ab und sage, nicht alles sollte man lesen. Deshalb werde ich diese 30 Bände auch nie lesen.
Nee, um Gottes
nein,
Willen.
Nein, natürlich nicht. Vielleicht, keine Ahnung, wenn mir irgendwie mal ganz langweilig
ist. Ach so, die Orthodoxie besteht ja nicht darin, dass man jetzt nicht das Gesamtwerk von Marx lesen sollte, sondern es geht darum, die Art und Weise, wie Gedanken oder Kritik vorgetragen werden, wie man sie einpasst in das eigene System. Und wenn wichtiger ist, sich möglichst daran abzuarbeiten, dass Karl Marx auf jeden Fall in jeder Sache richtig gelegen hat, anstatt vielleicht einfach erstmal zuzuhören, käme man vielleicht schneller, wesentlich weiter.
Aber wie meinst du zuhören? Also wem? Also ihm oder anderen?
Nee, anderen Leuten.
Ach so, ja.
Und dann Kritik mal zuzuhören. Ich finde, das ist extrem wichtig. Also um einfach interessant und von mir aus cool zu bleiben, um doch mal diese Wendung hinzukriegen.
Ja.
Also ich möchte doch Bücher schreiben oder Gedanken formulieren, die interessant und originell sind. Und für die muss ich Abstand von mir nehmen. Und das können manche Leute, die ich so in der Öffentlichkeit sehe, nicht mehr. Und ich sehe die vor allem in einem Spektrum, was nur von Aufregung lebt. Leute, die nur von Aufregung leben, sind nämlich nur am Reagieren. Und die sind nicht am selber etwas schaffen, die sind nur am Finger in die Wunde legen. Und das kann Ulf Poschert hervorragend. Oder Michel Friedmann. Oder wie die alle heißen. Das ist auch eine Eigenschaft von so Empörungsunternehmern. Ja. Also die einfach gucken, wie können wir jetzt maximal polarisieren und dann machen die genau das. Aber sie hören nur noch zu, um selber mehr reden zu können. Und das ist kein Zuhören, wie ich mir das wünsche. Und auch nicht ein Zuhören, was ich kultivieren möchte, wenn ich schreibe, indem ich lese.
Ich denke, das geht dann Hand in Hand eben mit so einer Veränderung von der Medienlandschaft. Also für zum Beispiel, um ein Buch zu schreiben, muss man ja ganz andere irgendwie Denkprozesse verkörpern und einfach imstande sein zu haben, als jetzt für ein TikTok-Video oder so eine, auch nur für eine Kolumne, die man irgendwie auf welt.de oder bild.de schreibt. Also
ich mag auch überhaupt gar keine Essays schreiben, muss ich sagen. Ich werde immer wieder angefragt für Artikel. Ich mache das nur ganz, ganz selten. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben 3 Artikel geschrieben, weil ich es einfach nicht so gerne mag. Mir liegt diese Form nicht. Ich will irgendwie strukturiert, ich will das jetzt gar nicht abwerten oder so, also wenn Leute Artikel schreiben, ist alles gut, aber wenn, ich merke, es ist auf jeden Fall ein anderer Modus, ein Buch zu schreiben und wirklich 300 Seiten Gedanken zu entwickeln, die sich aufeinander beziehen. Das ist wie Aufräumen. Ich finde, Schreiben ist wie Aufräumen für mich.
So im Kopf.
Ja, es ist Aufräumen und gleichzeitig irgendwas Melodisches tun, weil ich möchte Bücher schreiben oder Texte schreiben, die man gut vorlesen kann. Mir ist die Melodie der Sprache außerordentlich wichtig. Ich möchte, dass über die Bücher geredet wird, deswegen muss ich sie so schreiben, dass sie auch gerne gehört werden.
Ja.
Also zumindest mein Ansatz. Ich will das jetzt gar nicht sagen, dass das jede Person so machen muss, um Gottes Willen, aber deswegen ja. Also Bücher schreiben ist für mich mit Musik auf den Ohren in meinem Kopf aufräumen.
Würdest du sagen, also, okay, dann kann man das ja so ein bisschen weiterspinnen und einfach sagen, dass du größtenteils ja nicht mal für andere dann schreibst, sondern für dich.
Ich würde
also
sagen,
du schreibst.
Ich schreibe größtenteils für mich selber.
Du schreibst, um deine Gedanken irgendwie zu entwirren. Also wir können irgendwie bei dem Sprachbild, was du am Anfang aufgemacht hast, bleiben und sagen, der Kopf und all die Gedanken, die man so hat, sind so ein Wollknäuel. Wo man nicht weiß, wo der Anfang und das Ende ist. Und Schreiben zieht es so einmal gerade.
auseinander und mache dann noch einen Socken draus. Genau. Weil für einen Socken brauche ich ja auch einen durchgehenden Faden, weil es kann ja sein, dass man einen Wollknäuel denkt, man, ja, habe ich irgendwie kapiert, keine Ahnung. Und dann zieht man das auseinander und dann sind da irgendwie, ist da irgendwie ein Faden. Aber wenn man einen Socken stricken muss, damit Leute auch kapieren, was man eigentlich vorhat, also wirklich einen durchgehenden Text produzieren, dann werden halt auch Lücken sehr schnell klar. Deswegen, wenn ich jetzt so didaktisch sage, ja, ich muss hier den Leuten noch was erklären und ein Beispiel geben, dann mache ich natürlich für eine imaginäre Leserinnenschaft und nicht für mich selber. Ich brauche mir keine Beispiele zu geben, ich kenne sie ja. Aber manchmal ist in diesen didaktischen Versatzstücken, die man so hier und da nochmal reinschiebt und so, um Gedanken miteinander zu verbinden, plötzlich so ein richtiger Sprung und ich merke so, oh nee, krass, hier funktioniert was gar nicht und das ist gar nicht einfahren, das sind zwei. Und dann muss ich sie nochmal trennen. Also eine Didaktik ist auch immer eine gute Prüfung, ob die Gedanken, die man hat, wirklich so kohärent und einheitlich sind, wie man das von sich vermutet hat. Hm. Also ich nehme das gar nicht als nervige Arbeit wahr, sondern als wichtiger Prüfstein.
Ich meine, ich schreibe ja momentan auch an etwas und zwar an meine Masterarbeit. Ja, ich freue mich sehr, wenn du sie gelesen hast. Ich freue mich, wenn ich fertig bin und ich sie gelesen habe. Ich bin jetzt momentan, ich habe vorhin die Seite 40 geknackt von so 55 bis 60.
Mhm.
Und ich habe jetzt noch 2 Wochen, also ich muss so ein bisschen mehr als eine Seite pro Tag schreiben und das kriegt man ja irgendwie hin. Und ich merke auch total, dass so ich mache seit einem Monat ungefähr nichts anderes, als mich mit diesem Stoff und meinem Forschungsgegenstand und diesem Text zu beschäftigen. Und ich merke sehr, wie das mein Gehirn beansprucht, weil ich halt, also ich bin morgens im Gym und dann fahre ich von da in die Bibliothek und dann bin ich da bis abends und mache nichts anderes. Also am Wochenende so ein bisschen mehr schlafen als sonst. Aber ich merke auch sehr, wie das mein Gehirn beansprucht, aber wie das auch gleichzeitig irgendwie Raum in meinem Kopf schafft, weil ich halt diese ganz viel, also ich habe super viele Daten aufbereitet für meine Masterarbeit und auch natürlich irgendwie viele Texte gelesen und mir viele Infos beschafft über den Forschungsgegenstand. Also für alle, die es vielleicht nicht wissen, ich studiere Linguistik und schreibe gerade meine Masterarbeit eben über ein linguistisches Thema. Und diese ganze Arbeit, die ich jetzt an diesem Text mache, die räumt diese ganzen Sachen, die ich mir angeeignet habe in den letzten paar Wochen und Monaten, das fließt jetzt wieder raus aus meinem Kopf. Aber nicht, dass ich es irgendwie dann vergessen würde, sondern wie du es am Anfang so schön beschrieben hast, also es wird so eingewoben.
Mhm.
Und es nimmt dann auch weniger Raum in meinem Kopf ein. Und ich merke auch sehr, dass so gedankliches Chaos mir ganz viel Stress verursacht.
Mhm.
Also es ist nicht nur die Deadline, die mir Stress macht, sondern es ist dieses wirklich inhaltliche Chaos. Also es ist, das macht mir physischen Stress und ich merke das und das ist Druck in meinem Kopf. Und dieses Strukturieren in dieser linearen Form, weil so ein Text ist ja immer linear, also wir denken ja nicht linear, sondern wir denken ganz eigentlich unstrukturiert und wir denken an ganz viele Sachen irgendwie gleichzeitig und macht man irgendwelche Sprünge und dieses wirklich lineare, ein Fuß vor den anderen und ein Wort vor das andere. Ja, also dieser Faden, der so entworren wird, das ist ein ganz schönes Bild, weil genau so fühlt es sich in meinem Kopf an. Also wirklich sehr, sehr plastisch vom Gefühl her. Also wirklich, dieses Bild passt eigentlich ziemlich perfekt. Apropos dein Buch. Ich habe es mir heute vorbestellt.
Ah, wirklich?
Dein Schön. Buch kann man nämlich vorbestellen, unter anderem auf autorenwelt.de.
Brutal fragile Typen.
Ist dein letztes Buch auf der Spiegel-Bestsellerliste?
Nee.
Nicht?
Nee, viel so Nischenthema. Freundschaft Plus.
Ja, aber es lief doch voll gut eigentlich, oder?
Ja, die dritte Auflage ist vor 3 Tagen gedruckt worden.
Wow.
Da bin ich sehr stolz drauf. Ist eher ein Longseller und auch recht ungewöhnlich. Also, dass ein Buch jetzt ein Jahr nach Veröffentlichung noch so läuft.
Ja.
Das ist schon...
Eineinhalb Jahre.
Eineinhalb Jahre. Sorry.
Eineinhalb Jahre.
Ich war schon so im... Aber ja, wir werden sehen. Simon.
Ja.
Was hast du mir denn eigentlich für ein Thema mitgebracht?
Also vielleicht noch abschließend zum Thema Schreiben. Also ich freue mich sehr, wenn meine Masterarbeit fertig ist, weil ich dann mich dazu machen kann, weil ich dann damit anfangen kann, die anderen Bereiche in meinem Kopf auch aufzuräumen und darüber zu schreiben. Ich würde nämlich gerne an meinem Buch weiterschreiben, was ich vor einer Weile schon angefangen habe, wo ich schon so ein paar Seiten habe. Ich habe dir auch schon ein Kapitel vorgelesen vor einer Weile. Und das Projekt war jetzt erstmal on hold wegen, wie gesagt, meiner Masterarbeit. Aber wenn die abgegeben ist und das passiert in 2 bis 3 Wochen, dann werde ich mich daran machen. Und ich hoffe, das wird den so die Wirrheit in meinen Gedanken nochmal verringern.
Genau. Ich freue mich sehr darauf, Simon.
Ich freue mich auch. Ich bin ganz.
Ich habe immer ein offenes Öhrchen für dich. Oder auch 2.
Oh mein Gott, das ist so schön. Und vielleicht noch ganz abschließend zu dem Thema. Ich finde es auch sehr toll, dass wir diesen Podcast machen, weil dadurch wird man eben auch gezwungen, gewisse Themen sich mal zu ordnen, so dass man drüber reden kann und diese Themen sich gegeneinander vorzustellen. Und das hat auch, finde ich, eine strukturierende Funktion.
So wie jedes gute Gespräch.
So wie jedes gute Gespräch, genau. Aber ich mache mir dann auch zum Beispiel jetzt bei dem Thema, ich mache mir Notizen irgendwie, ich muss das alles mal.
Genau, ich auch.
Wirklich, also schreiben. Und das hilft sehr. Mein Thema ist nämlich der TikTok-Deal. Also die Übernahme von TikTok. Hast du davon mitbekommen?
Ja, aber nur am Rande. Also wenn du es nochmal wiederholst, mir entgleitet sowas relativ schnell. Aber guck mal, das sind noch 2 Themen, die beide uns auf jeden Fall betreffen. Wir schreiben beide und wir sind beide auf TikTok.
Ja, leider. Naja, vielleicht.
Ich mache ja kaum noch Content. Also bei mir ist ja wirklich gerade totale Flaute wegen Buchschreiben.
Ich auch nicht. Ich habe seit auch einem Monat oder so nichts mehr gemacht. Naja, also eines Tages entkommen wir dem TikTok-Sumpf.
Ja. Dann wird's wieder. Aber gut.
Also der Punkt ist, TikTok. TikTok bekommt in den USA einen neuen Besitzer. Es war ja bisher so, dass TikTok zweigespalten war. Es gab das chinesische TikTok namens Douyin. Deswegen hat das TikTok-Logo auch diese Form. Also es ist ein D, es ist ein kleines D. Und das steht für Douyin. Und Douyin war quasi, oder ist immer noch die ursprüngliche Version von TikTok, die es nur innerhalb von China gibt. Und dann war es ja so, dass die Dachfirma von TikTok 2018 Musical.ly gekauft hatte. Und dann einfach nur Musical.ly an das bestehende Douyin angepasst hat. Und daher kommt diese Zweispaltung von TikTok. Nämlich, dass es einmal die chinesische Version gibt und dann eine Version für den Rest der Welt namens TikTok. Und das hat sehr viele Akteure in der westlichen Welt immer ein bisschen verunsichert, dass es da dieses unfassbar populäre Social-Media-Netzwerk gibt, was aber keinem westlichen Konzern gehört.
Was noch keinem westlichen Milliardär gehört.
So, genau.
So müsste man es in Anbetracht der Realität sagen.
Und ich meine, vielleicht können sich da einige dran erinnern, das war, glaube ich, vor ungefähr 2 Jahren, dass der CEO von ByteDance, und ByteDance ist, wie gesagt, quasi die verwaltende Firma von TikTok, dass der in Amerika vor dem US-Kongress vorgeladen wurde und er Fragen bekommen hat und sehr aggressive Fragen bekommen hat von Demokraten und Republikanern. Das war so das
teilweise
eine
auch
Thema.
Sehr dumme Fragen.
Und sehr dumme Fragen. Also die haben ihn gefragt, ob er Kontakt mit der kommunistischen Partei China hat, und er meinte nur so, Sir, I'm Singaporean. Und also das ist ein Singaporeaner, ein Typ aus Singapur, der in London studiert hat und in Amerika lebt. Und also, naja, egal. Das war ein Thema, wo sich Republikaner und Demokraten immer super einig waren. Also die waren sich immer einig, TikTok finden wir total schlimm und haben dann immer so auch Sachen wie Datenschutz, Sorge um Datenschutz vorgeschoben, aber es ging eben immer um diese geopolitische Komponente. Also es ging immer
klar, darum. Also wenn in deinem Land Google und Meta sitzen, dann brauchst du damit nicht mit Datenschutz anzukommen und Microsoft.
Genau, also es war aber das war immer einer der Argumente, dass man gesagt hat, oh, das ist so schrecklich. Und es war aber immer, wie gesagt, unser Systemrivale hat eben dieses unfassbar populäre Social-Media-Netzwerk und hat dadurch eben natürlich auch einen Einfluss auf Leute und vor allem junge Leute, was die da sehen. Es war auch immer eine bisschen ungeklärte Frage, wie viel an Vernetzung es jetzt zwischen Douyin und TikTok gibt. Das wurde nicht immer so ganz geklärt, weil es war schon so, dass es relativ separiert war. Also quasi die Konzernstruktur, die TikTok verwaltet und die, die Douyin verwaltet, war immer relativ getrennt voneinander, aber das war eben immer ein Gegenstand der Diskussion, weil, naja, es stand ja irgendwie immer im Raum, so. Und dann war es ja so, dass im vergangenen Jahr ein Gesetz verabschiedet wurde in den USA, das im Endeffekt dafür da war, TikTok zu verbieten. Die Strategie, die dahinter war, war aber nicht, dass man einfach sagt, wir verbieten TikTok, sondern wir verbieten TikTok, es sei denn, es wird an einen amerikanischen Betreiber verkauft. Also das war das Ziel dahinter, dass man einen Verkauf erzwingt. Und man hat, glaube ich, auch so ein bisschen darauf spekuliert, dass ByteDance eben sagt, nee, wir verkaufen ganz sicher nicht unser wertvollstes Asset an einen amerikanischen Betreiber unter wirklich maximalem Zwang, sondern wir werden das einfach abschalten in den USA.
Mhm.
Und das hat dann im vergangenen Jahr so vor sich hin gegondelt irgendwie.
Und einen Tag war es aus.
Und dann im Januar ist diese Frist abgelaufen für diesen Verkauf. Und TikTok wurde nicht verkauft. Oh Wunder. Und dann war im Januar TikTok für einen Tag in den USA nicht verfügbar. Also es gab dann so Screenshots, wenn man eben aus den USA TikTok abrufen wollte, dann kam da eben, ne, also ist nicht verfügbar in deinem Land. Und dann kam ein goldener Retter von TikTok, ein Ritter in goldener Rüstung, erschien auf der Bildfläche namens Donald Trump.
Ein Ritter in orangener Rüstung, müsste man eigentlich eher sagen.
Und für diesen ausgelutschten Witz musste eigentlich drei Jahre gehen. So, nach Guantanamo. Nein. Und dieser Typ namens Donald Trump hat dann eben einen Deal gemacht, weil er ist der Dealmaker, er hat den Art of the Deal studiert und er hat einen Deal ausgehandelt, was quasi im Endeffekt eine Fristverlängerung war für diesen Verkauf. Also man hat eben gesagt, TikTok hat ByteDance bekommt eine verlängerte Frist, um dann vielleicht doch noch TikTok zu verkaufen. So, obwohl man auch da sich vielleicht schon auch gedacht hat, okay, vielleicht wird das auch da nicht passieren. Weil das, wie gesagt, strategisch ein bisschen wahrscheinlich unklug wäre, dieses unfassbar wertvolle Asset TikTok zu verkaufen. Und dann, nach einem Tag, war TikTok in den USA wieder online. Und dann gab es da auch so ein Banner von wegen, dank Präsident Trump sind wir jetzt wieder online. Also es wurde explizit Donald Trump in Person gedankt, dass er diesen Deal ausgehandelt hat. Und jetzt gibt es tatsächlich ein Kaufangebot. TikTok wurde nämlich, also die USA-Sektion von TikTok, also das in den USA betriebene Geschäft von TikTok, wurde vom Weißen Haus auf 14 Milliarden Dollar geschätzt. Und 14 Milliarden Dollar für so TikTok klingt irgendwie ein bisschen wenig.
14 Milliarden?
14 Milliarden.
Also, wenn ich mich recht entsinne, wurde WhatsApp vor 10 Jahren für so 20 Milliarden die Ecke gekauft? Als Chat-Messenger? Vor 10 Jahren, der damals noch nicht so verbreitet war wie TikTok heute? Mhm. Das ist crazy.
Das ist crazy. Und es gibt Berichte zum Beispiel von Reuters.
Aber warte mal, soll jetzt diese 14 Milliarden ist dann für TikTok, was jetzt global ausgespielt wird, außerhalb von China?
Nee, für TikTok USA. Also
nur TikTok USA?
TikTok in den USA. Und es gibt zum Beispiel eben auch Berichte von der Nachrichtenagentur Reuters, wo Analysten zitiert werden, die sagen, eigentlich wäre das eher so in der 30, 40 Milliarden Dollar Range. 14 Milliarden, also 14 ist sehr, sehr wenig. Und die anscheinend kommenden Käufer von TikTok sind ein Bieter-Konsortium. Es ist so, dass ByteDance, glaube ich, 19,9% der Anteile von TikTok USA behalten wird.
Mhm.
Und einen von 7 Sitzen in dem Aufsichtsrat oder in dem Verwaltungsrat. Und der Rest wird eben unter anderem von einer Firma namens Oracle.
Ah, okay.
Kennst du Oracle?
Ich kenne Oracle, ja.
Okay.
Aber weißt du, wiederhol gerne mal für die ZuhörerInnen einfach nochmal.
Ja, weißt du, was Oracle macht?
Es ist ein Softwareunternehmen.
Genau, also Oracle stellt Cloud und Datenbasis-Infrastruktur für die halbe Welt. Also unter anderem auch für Nvidia. Nvidia ist die wertvollste Firma der Welt momentan, weil Nvidia Grafikkarten herstellt. Und die werden momentan in diesen ganzen KI-Rechenzentren verwendet. Und das macht Nvidia momentan zur wertvollsten Firma der Welt. Andere Investoren sind zum Beispiel Rupert Murdoch. Rupert Murdoch ist der Gründer und nicht mehr CEO, aber immer noch quasi Overlord von Fox, also Fox News, der Fox Corporation. Ein weiterer Investor ist Michael Dell und das ist das Dell, was auf den ganzen Laptops steht, nämlich der Milliardär, Tech-Milliardär.
Also die Namen sind groß.
So, die Namen sind groß. Es ist noch ein Investmentfonds aus Abu Dhabi und genau, so.
Ja, sympathische Genossen.
Sympathische Genossen, vor allem Genossen. Und die Person, auf die ich mich jetzt fokussieren will, ist nämlich der Chef von Oracle. Oracle ist nämlich geleitet von Larry Ellison. Larry Ellison kennen wahrscheinlich die meisten Leute von euch nicht. Larry Ellison ist aber der zweitreichste Mensch der Welt und er war vor einem Monat für kurze Zeit der reichste Mensch der Welt. Und Larry Ellison sagt ganz interessante Sachen. Zum Beispiel hat er vor gar nicht so langer Zeit auf einem Podium gesagt, ich zitiere, "Citizens will be on their best behavior because we are constantly recording and reporting everything that's going on." Also was er da beschreibt, ist eine maximale Überwachungszukunft. Und es ist nicht so, dass er da einfach eine Zukunftsvorhersage macht, sondern er hat eben die Macht, daran zu arbeiten. Und er hat die
technischen Möglichkeiten.
Er hat die Möglichkeiten und die
finanziellen Möglichkeiten. Und das Kapital und die politischen Einflussmöglichkeiten.
So, also alles. Um das wirklich entstehen zu lassen. Und es ist nicht nur er, sondern auch sein Sohn David Ellison. Der ist so, ja, seine Nummer zwei. Und der besitzt Paramount Skydance. Paramount ist die Produktionsfirma Paramount, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen werden. Dazu gehören so kleine Namen wie CBS, MTV, Comedy Central. Dieser Typ hat, also der Sohn, David Ellison, hat vor kurzem The Free Press gekauft, was so ein sehr rechtsgerichtetes Medium ist. Er will Warner Brothers kaufen. Also diese Familie kauft momentan eigentlich die gesamte mediale Landschaft in den USA. So kann man es ungefähr zusammenfassen. Es gibt hier ein Zitat von dem Tech-Magazin Wired. Die haben Folgendes geschrieben. The Ellison family is cornering the market on attention and data the same way the Vanderbilts did railroads and the Rockefellers did oil. Also das ist, diese Ellisons werden momentan verglichen mit unter anderem den Rockefellers und J.D. Rockefeller war vor, ich weiß nicht, wann hat er gelebt, vor 100 Jahren, ein bisschen mehr wahrscheinlich, war der reichste Mensch, den die Welt je gesehen hat und ein Mann mit einer unfassbaren monopolistischen Marktstellung und mit diesen Giganten werden die Ellisons verglichen momentan.
Mm.
So.
Ich finde das halt so interessant, weil das, wenn du gerade sagst, dass Murdoch auch dabei ist.
Ja.
Also es ist ja genau dasselbe. Rupert Murdoch ist ja auch irgendwie, also einfach extrem reich. Also dem gehören New York Post, wie gesagt, Fox, Wall Street Journal und so weiter. HarperCollins müsste auch eigentlich sogar, also der Verlag, bei dem ich veröffentliche als Konzern. Also,
wirklich?
Zum Murdoch-Imperium im größeren Sinne gehören. Also das ist ein weltumspannendes Medienunternehmen.
Ja.
Und dem seinen Sohn führt das jetzt irgendwie auch fort.
Und führen das vor allem weiter.
Wie das einfach dann so in so einer Familie bleibt. Ich denke mir so,
Es ist einfach ein nettes Familienunternehmen, oder?
Genau.
So. Und Oracle ist eben nicht nur einer der Investoren in diese TikTok-Übernahme, sondern Oracle, also die Firma von Larry Ellison nochmal, die haben den expliziten Job, den Algorithmus von TikTok quasi, also vom aktuellen TikTok zu kopieren und einen separaten Algorithmus für TikTok USA herzustellen.
Mhm.
Mit veränderten Konfigurationsdaten, um es mal vorsichtig zu formulieren. ich habe vor einer Weile ein Video gemacht, genau darüber. Und mein Spin in diesem Video war, dass ich gesagt habe, liebe Leute, wenn ihr in Zukunft weniger pro-palästinensischen Content auf TikTok sehen werdet, dann liegt es wahrscheinlich unter anderem auch an dieser Übernahme. Weil diese Übernahme ist ja nicht einfach ein BWL ökonomisch motivierter Deal. Es geht ja nicht darum, dass man ein profitables Business hat. Ich weiß gar nicht, wie profitabel TikTok wirklich ist. Ich meine, es gibt ja viele Tech-Konzerne, die nie irgendwie einen Gewinn abwerfen, zum Beispiel Twitter oder auch sowas wie Uber und oder auch Spotify, glaube ich. Und es ist ja aber offensichtlich nicht so, dass da einfach ein Bieterkonsortium ist, was sagt, oh, wir wollen dieses profitable Business haben, sondern es ist eine politisch motivierte Übernahme. Es ist eine mindestens mal faschistoide Regierung, die sich mit allerhand Tech-Milliardären umgibt, die ihren geopolitischen Einfluss auf die Welt sichern wollen. Und TikTok ist ein reines Mittel dafür, weil sie sehen, TikTok ist einer der populärsten Social-Media-Apps auf der ganzen Welt, insbesondere bei jungen Leuten. Und wer diese App, wer diesen Zugang zu den Leuten kontrolliert, der hat einen unfassbaren Einfluss. Und ich habe dieses Video gemacht vor 2-3 Wochen ungefähr und habe ein Video eingeblendet von einem weiteren netten älteren Herrn namens Benjamin Netanyahu. Und er hat Folgendes gesagt. Er hat ein Treffen gemacht mit amerikanischen Influencern aus dem einfachen Grund, dass das Image von Israel momentan auf dem Globus nicht ganz so toll ist.
Ich frage mich, warum?
Ach so, ja. Merkwürdigen Gründen. Und es gab dann diesen Pressetermin von Netanyahu mit so ein paar christlich-konservativen Influencern aus Amerika. Und es wurde ja alles mitgefilmt. Und dann sagt er Folgendes. Ich zitiere das einfach mal. We have to secure the base of our support in the United States. That is being challenged systematically. A lot of this is done with money. Money of NGOs, vast. Money of governments, vaster. Okay? We have to fight back. How do we fight back? We have to use the tools of battle. Weapons change over time. We have to fight back with the weapons that apply to the battlefield in which we are engaged. And the most important ones are on social media. And the most important purchase that is going on right now is, und dann fragt er so in die Runde und sagt, Class, also als ob er so quasi der Lehrer wäre im Klassenzimmer. Dann gibt es ein paar Antworten und manche sagen irgendwie so Follower oder Bots, also dass man die quasi kauft. Und Netanyahu sagt, nein, TikTok. TikTok, number one, number one. And I hope it goes through because it can be consequential. Also was er da sagt ist, der momentan wichtigste Kauf oder die wichtigste Übernahme, die momentan passiert, ist die US-amerikanische Übernahme von TikTok. Und er sagt, I hope it goes through because it can be consequential. Und das war im Prinzip das Argument, was ich gemacht habe, wenn ihr, liebe Leute, weniger pro-palästinensischen und israel-kritischen oder anti-israelischen Content auf TikTok seht, dann hat das diesen politischen Grund, nämlich von einer politischen und Tech-Milliardärs-Elite, die ihren geopolitischen Einfluss sichern will und dafür ein Propaganda-Instrument kauft. Und TikTok ist, wie jedes andere Medium, kann als Propaganda-Instrument verwendet werden. Und ich habe dann einen sehr netten Kommentar bekommen unter diesem Video von einem Journalisten von einer jetzt nicht näher benannten Zeitung, der geschrieben hat, Hallo David, liebgemeinter Ratschlag, ich würde dieses Video wieder löschen und es wieder neu hochladen, ohne irgendwie Falschnachrichten zu verbreiten. Und dann habe ich so in seine Story geschaut und dann hat er da auch so mein Video gepostet und meinte, wenn ihr, also das ist quasi alles Schwachsinn, was ich da sage, und weil dieser Deal betrifft ja nur die USA. Und dann habe ich so überlegt, warum mich dieser Kommentar so genervt hat. Und es war eben nicht nur dieses Inhaltliche, sondern er hat einfach geschrieben, hallo David. Und ich denke mir so, mein Vorname ist Simon David. Und es steht überall. Und wenn man Redakteur bei einer sehr großen deutschen Zeitung ist, dann sollte man wahrscheinlich lesen können. Mhm. Ich dachte mir so, das ist einfach nur Disrespect. Also, sorry, aber wenn man dann quasi mit Absicht den zweiten Vornamen nimmt, na egal.
Hat das dann so was Paternalistisches oder wie?
Ja, total.
So ein bisschen von oben herab oder
wie? Ja, aber auch der Rest von dem Kommentar war halt so, lieb gemeinter Ratschlag, löscht das Video nochmal so. Ne? Mhm. Und ich habe dann so drüber nachgedacht, ob ich da wirklich falsche Informationen verbreitet habe, weil es kann ja sein. Und dann habe ich so gedacht, ja, nee, ich hab recht. Also, dieses Video sind keine Falschinformationen, weil das würde nur Sinn ergeben, wenn man diesen Deal aus dieser rein BWL-ökonomischen Perspektive betrachtet. Von einer Übernahme von einem Unternehmen durch andere Käufer in einer bestimmten Region, weil sie sich davon einen Gewinn erhoffen. So. Aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Also das ist kein, wie gesagt, Deal, bei dem es darum geht, wer extrahiert jetzt welchen Gewinn, sondern es geht darum, dass man den eigenen geopolitischen Einfluss auf der ganzen Welt weiterhin sichert. Und dazu gehört auch Europa. Und zu glauben, dass wenn in den USA der TikTok-Algorithmus von diesem Typen, von Larry Ellison, von Oracle, von diesem Käuferkonsortium eben geändert wird. Und dieser Algorithmus wird sich ändern. Ich habe in dem Video auch gesagt, Larry Ellison.
Ja, vor allem, wie viele CreatorInnen sind halt eben auch aus dem US-amerikanischen Raum, was auch ein bisschen mit Sprache zusammenhängt. Ja. So.
Ich meine, die USA ist der größte Markt für TikTok.
Mhm.
Und Larry Ellison ist einer der größten individuellen Spender an die israelische Armee, an die IDF. Mhm. Also die geopolitischen Ausrichtungen von auch Trump, da muss man ja gar nicht drüber reden. So, Israel ist einer von deren größten geopolitischen Assets auf der Welt. Und das wollen sie natürlich, diese Verbindung wollen sie ja weiterhin behalten. Und zu glauben, dass diese massiven Änderungen, die TikTok USA bevorstehen, nicht auch so Spillover-mäßig in andere Weltregionen überschwappen, ist extrem naiv, weil man dann eben an diesen Deal aus dieser rein betriebswirtschaftlichen Perspektive rangeht. Was ja aber falsch ist. Das ist die falsche Perspektive, diesen Deal zu betrachten.
Mhm.
Verstehst du, was ich meine?
Voll.
Es gibt da wirklich unfassbar interessante Statistiken darüber, wie sich die Haltungen auch in den USA gegenüber Israel verändert haben in den vergangenen 2 Jahren. Also es ist so, dass zum ersten Mal eine Mehrheit der Amerikaner sagen, dass sie keine US-Truppen schicken würden, wenn Israel angegriffen wird. Das war so gut wie noch nie so. Da gibt es eine Mehrheit für. Unter den jungen Leuten ist es noch extremer. Also da sind 68% der 18- bis 29-jährigen US-Amerikaner gegen ökonomischen oder militärischen Support an Israel. Und 66% der jungen Leute in den USA sagen, Israel ist intentionally killing civilians, also tötet mit Absicht Zivilisten. Es ist wirklich, wirklich ganz, ganz klar, in welche Richtung das geht und auch welche Mittel dann benutzt werden, um gegen diesen Trend irgendwie anzukämpfen. Es gibt hier einen sehr interessanten Artikel, den will ich noch gern kurz vorstellen, von dem Outlet Responsible Statecraft, was so ein Investigativ-Medium. Und da hat ein Mensch namens Nick Cleveland Stout geschrieben, einen Artikel mit dem Titel Israel wants to train ChatGPT to be more pro-Israel. The government of Israel has hired a new conservative-aligned firm, Clock Tower X LLC, to create media for Gen Z audiences in a contract worth $6 million. Mm-hmm. At least 80% of content Clock Tower produces will be tailored to Gen Z audiences across platforms, including TikTok, Instagram, YouTube, podcasts, and other relevant digital and broadcast outlets, with a minimum goal of 50 million impressions per month. Also 50 million impressions per month. Und ich habe dann so überlegt, also ich hatte im letzten Monat 2,5 Millionen Impressions auf Instagram.
Mhm.
Und ich habe so gut wie keinen Content gemacht. Und das sind ungefähr so 5% von diesen 50 Millionen Impressions pro Monat. Und 5% von diesen 6 Millionen wären so 300.000. Ich habe einfach kein Geld dafür bekommen. Ich finde das ein bisschen frech und frage mich auch so, für was arbeite ich jetzt eigentlich?
Genau.
Naja, aber es geht weiter.
Aber vielleicht brauchst du eine Masterarbeit dafür.
Vielleicht brauche ich eine abgeschlossene Masterarbeit dafür. Also hier geht weiter. Clock Tower, also diese Firma, will even deploy websites and content to deliver GPT framing results on GPT conversations. In other words, Clock Tower will create new websites to influence how AI GPT models such as ChatGPT, which are trained on vast amounts of data from every corner of the internet, frame topics and respond to them, all we have on the state of Israel. Also man versucht im Prinzip die Trainingsdaten von LLM, also von Large Language Models, so zu verändern, dass der Output ein anderer ist.
Mhm.
Und auch in diesem Artikel von Responsible Statecraft wird darauf verwiesen, wie sich die öffentliche Meinung gegenüber Israel bisher verändert hat. Also hier nochmal, Clock Tower's work will be targeting a sector of the American populace that has broken sharply from its support for Israel. A July Gallup poll found that only 9% of Americans aged 18 to 34 support Israel's military action in Gaza. Other polls show Israel's favorability falling more generally among the American public. Also es gibt einen ganz, ganz eindeutigen Trend, wahrscheinlich über alle Altersgruppen verteilt, aber hauptsächlich oder am stärksten bei jungen Leuten. Und diese TikTok-Übernahme ist Teil von eben einer amerikanischen, politischen und medial mächtigen Klasse, diese für sie negativen Entwicklungen irgendwie wieder zu verändern. Und genau, ich wollte eigentlich jetzt nur in Langform auf diesen wirklich bescheuerten Kommentar antworten. Ich habe dann auch so noch weiter überlegt, ich meine, diese Zeitung, für die dieser Typ schreibt, hat so eine Auflage von irgendwie 600.000 pro Woche. Und wenn man sagt, okay, ich habe irgendwie 2,4 Millionen Impressions allein auf Instagram pro Monat, dann sind das ungefähr 600.000 pro Woche. Und nach der Logik bin ich dann halt einfach komplett gleich auf mit dieser großen deutschen Zeitung. Und als Redakteur für diese Zeitung würde es mich dann auch ein bisschen stören. Das will ich natürlich nicht sagen, weil das absolut größenwahnsinnig und megalomanisch ist. Und ich natürlich auch weiß, dass Impressions und eine Zeitungsauflage nicht vergleichbar sind. Also, liebe Leute, nicht böse werden.
Und vor allem nicht größenwahnsinnig.
Ich will nur ein bisschen trollen. Wie bitte?
Und vor allem nicht größenwahnsinnig.
Nein, ich bin definitiv nicht größenwahnsinnig.
Würdest du das sagen?
Ich würde sagen, wie gesagt, das habe ich auch schon häufiger gesagt, ich glaube, jeder, der sich in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit äußert, hat eine narzisstische Ader.
Mhm.
Egal in welcher Form. Also jemand, der einen Song macht, muss ja glauben, das, was man hier geschaffen hat, ist so wichtig und so unfassbar relevant, dass es andere Leute einfach hören müssen. Ich meine, das betrifft, glaube ich, alle anderen Sachen auch. Also Bücher, Artikel, Gemälde, Videos, würdest du mir da zustimmen?
Ich würde dir zustimmen. Das ist ja immer eine Frage des gesunden Umgangs.
Ja, würdest du sagen, du gehst mit deinem Narzissmus gesund um?
Ich finde, gerade so eine Bühne ist eigentlich ein guter Umgang damit. Also ich spreche total gerne und ich mag es auch, wenn Leute mir zuhören. Und auf so einer Bühne kann man total ausrasten, aber es hat halt einfach einen Rahmen. Und dann kann man alles rauslassen und wird von 100 Leuten angeschaut und fühlt sich ganz toll. Und dann geht man runter und will seine Ruhe haben und legt sich ins Bett. Das finde ich irgendwie nett.
Das finde ich auch toll. Apropos Bühne. Ein weiteres Mal ein Veranstaltungshinweis für den 27. Oktober, falls ihr da noch nichts vorhabt. Da bin ich auf der Bühne in Berlin in der Rosa-Luxemburg-Stiftung gemeinsam mit Aya Jaff und Wolfgang M. Schmidt. Wir reden über Coolness. Über mein Lieblingsthema.
Ja, kommt mal dahin. Ich werde es versuchen, möglich zu machen. Ich kann noch nichts versprechen. Vielleicht.
Hoffentlich.
Ja, Simon, wir haben schon ein Stündchen gesprochen wieder.
Ja.
Ich merke leider, ich bin leider sehr müde.
Du bist sehr müde.
Ich bin sehr müde.
Ich habe dir auch gerade sehr viele Infos gegeben.
Ja, viele Infos.
Genau. Und kannst du
jetzt hören, dass manche Leute vielleicht morgens um 6:30 Uhr.
Ja.
Aber so ist es ja auf der Welt immer. Es ist überall oft, also es gibt immer, also jetzt in, zu diesem Zeitpunkt ist irgendwo auf der Welt, also 6:30 oder 5:30.
Ja, toll.
Und irgendwo scheint die Sonne und irgendwo regnet es. Und irgendwo ist Sommer und irgendwo ist Winter.
Toll, das ist wirklich, also das sind die philosophischen Gedanken, die man einfach mal, die man einfach mal.
Lese ich auch sehr viele Bücher.
Damit du solche Gedanken sagen kannst. Ja. Leute, irgendwo ist immer Sommer.
Denkt immer daran.
Denkt immer daran, Leute, irgendwo ist immer Sommer.
Ja, und irgendwo ist immer ein durchgeknallter Milliardär, der die nächste scheiß Tech-Plattform kauft. Ich kann nicht mehr. Es macht auch einfach keinen Spaß. Warum sind es denn immer dieselben Nasen? Wahrscheinlich, weil...
Irgendwas mit Kapitalismus. Also vielleicht muss man da dann doch mal irgendwie wieder den alten Marx fragen.
Ja.
Was er gesagt hat.
So viel Orthodoxie, das muss dann wohl doch sein.
Es gibt immer so lustige so Tweets von wegen, ja, Marx didn't consider bla 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 und dann kommentiert immer jemand mit irgendeinem Auszug aus irgendeinem obskuren Karl Marx Briefwechsel mit irgendeiner Nase, wo
genau
Marx
das dann
genau irgendwie das schreibt. Also zum Beispiel bei der Blockierung, wo dieses Schiff im Suezkanal stecken geblieben ist vor, keine Ahnung, 2-3 Jahren. Und dann, wo quasi auch der Welthandel eben ganz empfindlich getroffen wurde, und dann meinte jemand, ja, Marx didn't consider this, und dann hat jemand darunter eine Textstelle gepostet, wo Marx quasi in so einer Klammer als Beispiel nennt, irgendwie zum Beispiel die Blockade des Suezkanals.
Das ist toll.
Und vielleicht muss ich einfach nochmal hier in meine Marx-Engels-Werke schauen, vielleicht hat er irgendwo was von TikTok und irgendwie Larry Ellison und Dateninfrastruktur geschrieben.
Schau mal ganz genau nach.
Wir haben es einfach noch nicht gefunden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn du es finden würdest. Bitte berichte uns im Podcast.
Ich finde es bis nächste Woche, weil nächste Woche hören wir uns wieder.
Ach so, ich dachte, nächste Woche hast du alle Marx und Engels Werke gelesen.
Ach so, ja.
30 Bände.
Ja, das, ja, ach du, wie viel sind das jetzt? Irgendwie, keine Ahnung, 5 pro Tag schaffe ich.
Ja.
Ich habe hier nur eine Masterarbeit zu schreiben.
Easy.
Easy. Gut. Mein lieber aufrechter Demokrat. Dann
Simon.
Verabschiede ich dich.
Ich werde sehr gerne aufrechter Demokrat genannt.
Du bist es halt auch einfach. Also,
Dankeschön.
Ja, toll.
Mach's gut, Simon. Bis dann.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.